Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir, dass du, der du uns so gut kennst, dass du hier bist, um uns heute zu begegnen, Herr. Ich bete, dass wir das zulassen können, dass wir dein Wort heute auf uns wirken lassen können und hören können, was du uns sagen möchtest. Weil in deinem Wort ist Leben und ist Kraft, Herr. Ich bete, dass jeder, der heute hier ist, davon berührt wird und davon neu erfüllt wird vom Glauben her und von deiner Liebe. Dass heute Entscheidungen gefällt werden, Herr, die Auswirkungen haben aufs ganze Leben. Danke, Jesus. Amen. Letzte Woche hatten wir angefangen, zum großen Teil auch schon gelesen, die Geschichte von Jesus, wie er der Samaritanerin, der Frau am Brunnen begegnet. Und ich werde es ganz kurz nochmal zusammenfassen, für die einfach, die eventuell nicht da waren. Das ist die Begebenheit, wo Jesus durch Samarien zieht. Und wie der Name sagt, waren in Samarien viele Samariter, ein Volksstamm, der von den Juden sich abgetrennt hat. Und Jesus kommt ins Gespräch mit einer Frau dort, mit einer Samariterin. Und sie fangen an, über den Glauben zu reden. Und das Ergebnis davon ist, dass sie erkennt, er ist der Retter der Welt. Er ist der verheißene Retter, der kommen wird, um die Menschen zurück zu Gott zu führen, um sie wieder mit Gott zu versöhnen. Das ist das Ergebnis von diesem Gespräch. Und wir hatten so 5 Lehren daraus gezogen, plus eine, was das für uns sagen kann, was wir daraus lernen können, wenn wir über den Glauben ins Gespräch kommen. Ganz praktisch hatten wir es letzte Woche 5 Lehren davon abgeleitet. Und heute möchte ich mit euch diese Geschichte noch zu Ende lesen. Das ist nur eine kleine Episode. Es geht nur ein halbes Kapitel, denke ich, insgesamt. Ja, halbes Kapitel. Und das zu Ende lesen und noch schauen, was wir noch daraus lernen können, was noch mehr sich daraus ergibt. Und da werden wir drei Dinge lernen von, die mit dem Thema von letzter Woche zusammenhängen, aber sich nicht dadurch erschlagen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir das auch nochmal betrachten, wie diese Geschichte eigentlich zu Ende geht. Abgesehen davon ist einfach interessant zu lesen, was noch passiert ist. Dafür lesen wir jetzt zunächst diesen Text aus Johannes 4. Inzwischen baten ihn die Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm etwa jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sagt zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate und es kommt die Ernte? Ich aber sage euch, macht die Augen auf und schaut die Felder an. Sie sind weiß zur Ernte. Schon empfängt der Erntende Lohn und sammelt Frucht zu ewigem Leben, damit der Säende sich freue mit dem Erntenden. Denn hier ist das Wort wahr, einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber kamen viele Samaritaner zum Glauben an ihn, auf das Wort der Frau hin, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen auf sein Wort hin zum Glauben. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr auf deine Aussage hin, denn wir selbst haben ihn gehört und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. Bisschen dichter Text, wenn man den so durchliest. Deswegen werden wir den ein bisschen in Abschnitte unterteilen und in 3 Passagen. Und die nach und nach lesen und durchgehen und schauen eben, was sagen uns diese Texte. Das ist auch mein Tipp an euch, deswegen mache ich das oft in Predigten so. Wenn ihr selber in der Bibel lest, erstmal eine Geschichte vielleicht ganz lesen, wenn man sie noch nie gelesen hat, dass man ein bisschen erstmal versteht, was passiert gerade. Wenn man das so einigermaßen im Kopf hat, dann Stück für Stück lesen und wirklich überlegen, was steht da? Was habe ich gerade gelesen? Nur so beim schnell hintereinander weglesen übersieht man viele Sachen. Gut, also wir schauen mal den ersten Abschnitt, wo die Jünger zu Jesus kommen. Sie sagen, Rabbi ist. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagen die Jünger zueinander, hat ihm etwa jemand etwas zu essen gebracht? Und Jesus sagt zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Wem es auffällt, genau so ein Thema hatten wir letzte Woche auch, dass Jesus oft missverstanden wird. Und besonders im Johannesevangelium begegnet das immer wieder. Und hier ist gleich die nächste Situation, genau das gleiche Problem. Jesus redet von etwas Übernatürlichem und die Jünger reden von etwas Natürlichem. Sie kommen zu ihm und sagen, Rabbi ist, wenn ihr euch erinnert, sie waren vorher nach Sychar in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen und kommen mit diesem Essen jetzt wieder und wollen Jesus davon abgeben. Und sie wollen ihm das geben und er sagt, ich habe schon gegessen. Und sie verstehen auch hier, die Jünger verstehen nicht, dass Jesus nicht vom Brot, vom leiblichen, vom natürlichen Brot redet, sondern dass er von einer geistlichen Nahrung redet, von seelischem Brot. Deswegen sagt er, ich habe schon gegessen. Und sie denken, wieso hat ihm jemand zu essen gebracht? Sie verstehen auch falsch. Deswegen erklärt er und sagt, nee, meine Speise, mein Essen ist, dass ich den Willen Gottes tue. Und da möchte ich kurz stehen bleiben und da ein bisschen drüber nachdenken, was das bedeutet. Was ist interessant, Jesus sagt, meine Nahrung, was mich erfüllt, was mein Innerstes erfüllt, das ist Gottes Willen zu tun. Und deswegen müssen wir uns doch dann die Frage stellen, im Umkehrschluss, wenn es mir anders geht, wenn ich ein Verlangen nach Bedeutung und Sinn habe, was nicht gestillt ist, was innerlich ist, tue ich dann vielleicht Gottes Willen nicht. Weil wenn ich Gottes Willen tue, nach dem, was Jesus sagt, dann bin ich innerlich erfüllt. Ja, dann ist mein Verlangen nach Bedeutung eben, mein Wunsch, Erfüllung zu finden, ist gestillt, darin Gottes Willen zu tun. Das ist eigentlich meine erste Frage. Kannst du das von dir selber sagen? Ich habe Erfüllung im Leben. Weil die Lehre von Jesus ist, wenn nicht, tu Gottes Willen. Gottes Willen, das ist die innere Speise. Und wir sollten nicht denken, nur weil wir uns Christen nennen, dass wir das automatisch haben. Weil Jesus sagt zu seinen eigenen Jüngern, sagt er, ich habe etwas zu essen, was ihr nicht kennt. Die haben keine Ahnung davon. Er sagt, ihr kennt das gar nicht. Aber es gibt eine Speise, die ist es, Gottes Willen zu tun. Geht uns das so? Und ich glaube, dieses Urbedürfnis im Menschen von Erfüllung, von Sinn, von Bedeutung im Leben, ich glaube zum einen, dass es jeden Menschen betrifft. Ich glaube zum anderen, dass unsere natürlicher Reflex ist immer ein anderer. Unser natürlicher Instinkt, wenn wir dieses merken, mir fehlt etwas, ist nicht zu Gott zu gehen und zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Sondern ich glaube, wir haben eigentlich zwei so natürliche Reflexe in unserem Leben. Der erste ist, ich schaue, was möchte ich gerade? Was fehlt mir gerade? Was ist mir wichtig? Also sich erstmal zu sich selber zu kehren. Und zu schauen, was ist mit, was fehlt mir, was habe ich in letzter Zeit nicht gehabt, was möchte ich noch aus mir machen, habe ich meine Ziele erreicht? Erstmal das nur beschäftigen mit sich selber. Ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich dieses Beispiel genannt von der einen Frau, die so in der Hollywood-Szene viel unterwegs war und die viele von diesen großen Weltstars kannte, bevor sie berühmt wurden. Und die sagte, diese Leute, diese Schauspieler, die es irgendwann wirklich an die Spitze der Karriereleiter geschafft haben, die waren getrieben von diesem Wunsch, ich will mal berühmt sein, ich will Geld haben, ich will Einfluss haben. Die haben hart dafür gearbeitet, die haben alles daran gesetzt. Die sind nicht zufällig zu dem Ruhm gekommen, sondern die haben hart, sehr hart gearbeitet. Und die Frau sagt aber, nachdem diese Leute, diese Schauspieler diesen Ruhm auch erreicht haben, als sie es wirklich geschafft hatten, ganz an die Spitze zu kommen, Durch absolute Weltspitze ging es ihnen nachher noch elender als vorher. Warum? Weil sie an dem Ort angekommen waren, wo sie hin wollten. Sie haben ihre Ziele haben sie erfüllt, die sie sich gesetzt haben. Und sie haben gemerkt, das hat es immer noch nicht gebracht. Das hat ihr Bedürfnis, ihr Verlangen nach Erfüllung immer noch nicht gestillt. Und dann waren sie nachher, sie sagt das im O-Ton, da waren sie noch unerträglicher als vorher. Da wurden sie bitter und elende Menschen. Weil sie dann nicht mehr wussten, wohin jetzt. Sie wussten, sie haben irgendwie, sie suchen etwas und sie wissen aber nicht was. Weil sie es am falschen Ort gesucht haben. Aber Jesus sagt nicht, meine Speise ist es, meinen Willen zu tun. Er sagt, meine Speise ist es, Gottes Willen zu tun. Der zweite Reflex, denke ich, der zweite natürliche Reflex ist, zu anderen Menschen zu gehen, bei anderen Menschen zu suchen. Nach unserer Erfüllung. Das ist dieses typische Beispiel, jeder kennt eigentlich so jemanden, Menschen, die sich total hingeben für jemand anderen, die zum Beispiel, so dieser klassische Vorurteil ist vielleicht, Mütter, die sich total aufopfern für ihre Kinder und alles in ihre Kinder reinstecken und die ganze Zeit alles versuchen, perfekt zu machen für ihre Kinder. Was nicht schlecht ist. Aber wenn irgendwann die Kinder ihr eigenes Leben machen wollen, haben wollen, sich loslösen wollen, da gibt es die große Krise, weil wenn du deine ganze Erfüllung in deinen Kindern suchst, dann kannst du sie nicht loslassen. Weil sie dein ganzer Lebensinhalt sind. Es gibt so einen Bibelvers, als ich den das erste Mal gelesen habe, das erste Mal, muss man sagen, bewusst gelesen habe, da hat er mich ganz schön kalt erwischt. Schreibt Paulus am Anfang vom Galaterbrief. Schreibt er, versuche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen würde, wäre ich kein Diener Christi. Das ist eine krasse Aussage. Wenn ich Menschen gefallen würde, wäre ich kein Diener von Jesus. Und ich habe mich zuerst gefragt, der erste Reflex ist doch, aber wir sollen doch unseren Nächsten lieben, oder? Dann gefällt man doch Menschen. Wenn man seinen Nächsten liebt, gefällt man dem Menschen. Und folglich müsste ich doch Menschen gefallen, wenn ich Diener Christi bin. Warum sagt Paulus, wenn ich Menschen gefalle, bin ich kein Diener Christi? Weil es immer früher oder später einen Konflikt geben wird zwischen Gottes Willen und dem, was dein Nächster will. Und dann hast du eine Entscheidung zu treffen. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt nicht, alle Menschen müssen dich hassen, sonst magst du Jesus nicht. Das ist Quatsch. Sondern es wird immer einen Konflikt geben an irgendeinem Punkt, wo du dich entscheiden musst, wofür lebst du? Lebst du für das, was Gott möchte, für Gottes Willen, oder lebst du für deinen Nächsten? Es wird allerspätestens eben bei der Frage, wenn es über den Glauben geht. Weil manche Menschen werden dich dafür ablehnen, sie werden dich dafür hassen, dass du sagst, es gibt ein ewiges Leben. Manche Menschen finden diesen Satz alleine furchtbar, dass du das wirklich glauben kannst und sie werden dich dafür ablehnen, ganz sicher. Die Frage ist, wozu stehst du dann? Versuchst du dann deinem Nächsten zu gefallen? Oder stehst du zur Wahrheit, stehst du zu Jesus? Und deswegen sagt Paulus, wenn ich Menschen gefallen würde, dann wäre ich kein Diener Christi. Weil beides geht nicht. Du kannst nicht beides haben. Aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja die Speise, die Jesus hat. Und deswegen müssen wir das Nächste tun, was, glaube ich, uns nicht natürlich zufällt. Wir müssen uns bewusst dazu entscheiden, Gottes Willen zu tun. Zu schauen, was möchte Gott? Und darin Erfüllung zu finden, darin Bedeutung für uns zu finden, für unser Leben Ziel zu haben. Das heißt nicht, dass unser Nächster dabei nicht auch was abbekommt. Ja, wie gesagt, natürlich, wir sollen unseren Nächsten lieben. Ich will das nicht zu sehr gegeneinander ausspielen. Aber die Frage ist, wo kommt es her, meine Liebe zum Nächsten? Und es hat ganz konkrete Auswirkungen. Beispiel aus der Ehe, wenn meine Frau mir irgendwas tut, irgendwas sagt, was mich verletzt. Wenn meine Liebe zu ihr nicht auf meine Liebe zu Gott gegründet ist, dann bin ich wahrscheinlich beleidigt, dann bin ich verletzt, bin ich auch tatsächlich, so ganz perfekt bin ich da nicht, aber dann, dann fällt es mir schwer, auf sie zuzugehen. Aber wenn ich sie liebe, weil ich Jesus liebe, und ich weiß, er liebt sie auch, ja, das ist ein Umweg der Liebe. Ich liebe Jesus und deswegen möchte ich meine Frau lieben. Ich liebe Jesus, deswegen möchte ich meine Kinder lieben, deswegen möchte ich meine Freunde auch lieben und Menschen um mich herum, weil ich Jesus liebe. Und dann kann mir jemand auch auf den Senkel gehen. Das ist okay, ich suche ja nicht deine Anerkennung, ich suche die Anerkennung Gottes. Im Reinfall, ich rede nicht von mir jetzt persönlich, ich gebe euch ein Beispiel. Ja? So gut bin ich nicht. Aber das ist das Ziel, das ist das, wo wir hinwollen. Und ich wäre jetzt eine eigene Predigt für sich, aber was heißt es denn, Gottes Willen zu tun? Wenn du ganz kurz mal so anreißen. Wenn du verheiratet bist, Gottes Willen zu tun bedeutet, du bist ein guter Ehemann, du bist eine gute Frau. Ja? Du versuchst, gut zu tun, deinem Partner. Du versuchst, für deine Kinder da zu sein. Du versuchst, sie gut zu erziehen, wenn du welche hast. Übrigens, in der Bibel ist Erziehung oft Männersache eigentlich. Das ist unsere Kultur ein bisschen komisch gewickelt. In der Bibel wird klar gesagt, Männer, erzieht eure Kinder. Kann man nicht ablagern. Liebe Väter, das ist euer Job, mit euer Job, nicht nur, aber auch. Wenn du Freunde hast, sei ein zuverlässiger Freund. Sei jemand, auf den man sich verlassen kann, dass Gottes Wille, deinen Nächsten zu lieben. Dazu zählt, dass man verlässlich ist, dass jemand ist, der nicht anderen nur nach dem Mund redet, sondern der auch mal was sagt, was gesagt werden muss. Im Beruf, als Arbeitnehmer, sei zuverlässig. Mach gewissenhaft deine Sachen, auch wenn keiner guckt. Da tust du Gottes Willen. Als Arbeitgeber, behandle deine Angestellten gut. Drittes großes Themenfeld wäre Gemeinde. Im Petrusbrief heißt es, jeder dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Die Gabe, die du empfangen hast, setz die ein für die Gemeinde, setz die ein für deine Geschwister, für deine Glaubensgeschwister. Das ist Gottes Willen für uns. Also wenn du wissen willst, wie tue ich Gottes Willen, das sind diese Dinge. Und da ist nämlich ein Teil vom Reich Gottes, da wo Gottes Wille geschieht. Das ist nicht alles, aber es ist ein Teil davon. Da hatten wir letzte Woche auch das Beispiel von Stephanus, eben wie Gottes Willen tun, da wo du stehst, da wo du hingestellt bist. Das war der erste Punkt. Weiter. Sagt ihr nicht, sagt Jesus, noch 4 Monate und es kommt die Ernte. Ich aber sage euch, macht die Augen auf und schaut die Felder an. Sie sind weiß zur Ernte. Schon empfängt der Erntende Lohn und sammelt Frucht zu ewigem Leben, damit der Säende sich freue mit dem Erntenden. Denn hier ist das Wort wahr, einer ist es, der sät und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Bisschen schwieriger Text, wie man es von Johannes auch manchmal gewohnt ist leider. Bisschen sperriger Text und liegt vor allem daran, dass Jesus hier von Erntenden und von Säenden spricht. Und von wem er spricht, ändert sich mitten im Text und er sagt nicht, wer es ist. Das macht die Sache irgendwie kompliziert. Da wird auch viel drüber diskutiert, wer ist jetzt mit dem Erntenden und Säenden gemeint. Ich will gar nicht in diese Diskussion rein, weil es nicht mein Punkt heute ist. Eine Sache aber ist wichtig, die wir hier lernen. Der Erntende und der Säende sind oft 2 verschiedene Personen. Jesus redet hier natürlich vom Glauben, dass Menschen zum Glauben kommen. Und er sagt mit anderen Worten, es kann sein, dass du investierst in Menschen und dass du ganz viel in die hinein investierst, damit die zum Glauben kommen, die Ernte. Und es kann sein, dass du das niemals erleben wirst, weil du nur der Säende bist und nicht der Erntende. Und es gibt diese 2 verschiedenen Paar Schuhe. Das kann uns zum einen, soll uns das Mut machen, dass es nicht vergebens ist, was du tust. Auch wenn du vielleicht das Ergebnis davon niemals sehen wirst, auch wenn du vielleicht mit Menschen nur kurz mal ein Gespräch hast und dann ist der weg und der hat sich nicht auf der Stelle sein Leben Jesus gegeben, trotzdem hast du vielleicht was gesät, was jemand anders später ernten darf. Also mit anderen Worten, wir sollten nicht verachten, was wir tun, sondern das nutzen, Gelegenheiten, die wir haben. Ich hatte das beim letzten Mal so als 5. Lehre, glaube ich, genommen oder als 4. Lehre, zu sagen, du musst nicht den kompletten Weg mit jemandem gehen. Hilf jemandem, wenn du ein Gespräch hast über den Glauben, einen Schritt näher zu Jesus zu kommen. Manchmal ist mehr gar nicht nötig, manchmal ist mehr gar nicht drin, aber das ist die Saat, das ist Säen. Einfach einen Schritt näher, eine Erkenntnis vielleicht mehr. Vielleicht, dass du erzählt hast, was du selber erlebt hast. Was auch immer möglich ist. Und dann natürlich zur Freude für den Erntenden später und dann für dich natürlich auch, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass jemand sein Leben Jesus gibt. Was wunderbar ist, wenn Menschen das tun. Ich möchte aber noch auf was anderes hinaus, was mir jetzt, als ich diesen Text jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, das erste Mal so bewusst geworden ist. Wenn wir Gottes Willen tun wollen, und Jesus sagt, er tut ja Gottes Willen in diesem Moment und sonst auch, dann braucht es dafür eine Spontaneität, unsere Pläne umzuwerfen. Ist es interessant, Jesus hat es eigentlich immer abgelehnt, zu anderen Völkern zu gehen als zu den Juden. Ja? Ist euch das bewusst? Er hat zum Beispiel mal mit der syrophönizischen Frau, da kommt eine Frau zu ihm und sie bittet ihn darum, ihre Tochter zu heilen. Und läuft ihm auch hinterher und plagt ihn und die Jünger sagen irgendwann, schick sie doch weg. Und Jesus sagt, weißt du was, ich bin nur zum jüdischen Volk gesandt. Ich habe einen Auftrag, der gilt für das jüdische Volk. Darum werde ich das nicht tun. Und sie diskutiert dann mit ihm und er macht es dann doch. Also in dem Fall macht das doch anders. Aber er hat einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Du gehst als Retter, als Messias nur zum jüdischen Volk. Die werden dich ablehnen, die werden dich kreuzigen. Und dann gehen die Apostel als deine Gesandten in die ganze Welt, zu allen Völkern. Aber Jesus' Auftrag war erstmal nur zum jüdischen Volk zu gehen, nicht zu den Samaritern. Und tatsächlich, er sagt auch ganz explizit an einer Stelle, dass die Samariter eben nicht zu denen gehören. Es gibt eine Stelle, da sendet er seine 12 Jünger, als er noch zu Lebzeiten vor seiner Kreuzigung, sendet er seine 12 Jünger aus. Und er sagt ihnen dann Folgendes: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Also ganz betont ist, geht nicht zu den Samaritern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Noch nicht. Und trotzdem passiert irgendwas, als er mit dieser Frau am Brunnen ist, als er mit ihr redet. Offenbar merkt Jesus, hier passiert was. Es war nicht sein Plan, dorthin zu überhaupt. Er wollte eigentlich nicht nach Samarien. Wir hatten es letztes Mal angeguckt. Er ist nur durch Samarien durchgezogen eigentlich. Aber in dem Gespräch mit der Frau merkt er, hier hat Gott irgendwas vorbereitet. Und er sagt, es ist eine Ernte hier zu seinen Jüngern. Mach die Augen auf, sagt er. Hier ist eine Ernte, steht da. Gottes Willen ist es, hier zu sein. Obwohl er den Plan dazu eigentlich nicht hatte. Obwohl er einen anderen Auftrag hatte. In dem Moment hat er gesehen, hier ist was, was er noch zu tun hat. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen diese Spontanität, zu sagen, ich habe vielleicht einen bestimmten Plan, was ich tun werde. Aber wenn ich merke, da wirkt auf einmal der Heilige Geist, da sollte ich bereit sein, da reinzutreten. Bereit sein, in diese Ernte in dem Fall reinzutreten. Auch wenn ich sogar einen Auftrag von Gott bekommen habe, das eigentlich nicht zu tun. Wenn ich merke, da doch, hier ist was anderes. Gott hat hier doch was vor, was ich vielleicht nicht gedacht habe. Versuch das bildlich darzustellen. Wenn du merkst, da kommt immer der Schatten des Heiligen Geistes, dann ist vielleicht Zeit, deinen Terminkalender, deinen Plan über den Haufen zu werfen, zu sagen, okay, nee, hier gehe ich mit. Hier ist irgendwas, hier möchte Gott was tun, ich werde da mitgehen. Wir haben das oft in Predigten schon, diesen Punkt so grundsätzlich gebracht. Ich möchte das mal bewusst auch in diesen Planungsaspekt mit reinbringen. Machen wir Beispiele. Sagen wir, du hast gerade ein Studium angefangen. Und wenn man ein Studium neu anfängt, ein Bachelorstudium, dann hat man so bestimmte Vorstellungen im Kopf, was passiert jetzt die nächsten 10 Jahre oder 8 Jahre Minimum. Machst du erst einen Bachelor, dann noch einen Master hinten dran wahrscheinlich und dann übst du einen Beruf aus, sammelst Berufserfahrung und so weiter. Das ist meistens ja dann eigentlich relativ klar, weil der Ablauf ungefähr immer gleich ist. Aber vielleicht hat Gott noch was anderes mit dir vor. Nicht, dass man das über den Haufen werfen soll, ist nicht mein Punkt, sondern vielleicht gibt es ja noch was anderes, dass er sagt, ja, das ist schon gut, aber ich hab noch einen Plan mit dir, mach was anderes, was du auch tun sollst. Wir können auch auf die andere Spektrum von der Lebenszeit gehen. Sagen wir, du hast ein ganzes Berufsleben schon hinter dir. Und da hast du so den Plan, ja, jetzt noch so den Lebensabend genießen, noch so ein paar Jahre in Rente und dann irgendwann holt der Herr mich heim. Das ist ja schön, aber erstmal Rente finde ich in der Bibel nicht. Bei Nachfolgern Jesu Christi gibt es keine Rente. Davon wird man nicht pensioniert. Das macht man. Gott hat was mit dir vor. Was nicht ist, ich sitze und warte, dass der Herr mich holt. Dann hätte er es schon gemacht, wenn das sein Plan wäre. Wenn du hier bist, hat Gott einen Plan mit dir. Er will was mit dir anfangen. Und sagt nicht, ja, aber es gibt Pastoren. Wisst ihr, Gott hat keinen Überfluss an Menschen, die bereit sind, einfach seinen Willen zu tun. Es gibt einen Mangel davon. Es gibt nicht zu viele Leute, die sagen, Herr, sende mich, hier bin ich. Es gibt nur Einzelne, es gibt nur wenige, die dazu bereit sind, dich wirklich senden zu lassen, zu sagen, Herr, du kennst meine Lebensplanung, aber mach, was du willst. Aber das, was er von uns möchte, ist, dass wir ihm unser Herz wirklich geben. Da gehört natürlich auch meine Planung für die nächsten 2, 3, 10 Jahre, weil das ganze Leben egal. Ihr wisst ja, ich musste mein Abitur abbrechen wegen einer Depression, habe dann Fachabitur gemacht und habe dann Mathematikstudium gemacht und mich da ein bisschen durchkämpfen müssen, im Gegensatz zu dem, was böse Zungen behaupten, dass mir das leicht gefallen wäre. So leicht war es nicht. Und ich dachte dann, ich will einen möglichst guten Abschluss machen und bin deswegen von der Fachhochschule auf die Universität gewechselt für den Master. Und das war hart, weil Mathematik, Fachhochschule und Uni völlig verschiedene Baustellen, komplett anders. Aber ich habe mich da durchgekämpft, weil ich dachte, auch wenn es länger dauert, auch wenn es schwer ist, ich will einen möglichst guten Abschluss haben für später. Den habe ich irgendwann bekommen und dann habe ich danach mich rangesetzt und gesagt, okay, und jetzt suche ich mir noch einen guten Job. Nicht den ersten, den ich kriege, sondern ich will wirklich auch da Zeit investieren und Mühe investieren, was zu finden, was ein guter Schritt ist, so in der Karriereleiter eben. Habe ich auch irgendwann geschafft, tollen Job bekommen. Und noch in der Probezeit sagt Gott zu mir, du wirst Pastor. Sagst du jetzt, habe ich damals nicht gesagt. Weil ich mir dachte, wofür die ganze Mühe? Das hätte er vor 6 Jahren schon sagen können. Und ich meine, ne, man will ja nicht so sein, aber ich habe dann schon überlegt, okay, Gehalt ist schlechter, ich habe weniger, auf jeden Fall weniger Freizeit, vor allem war richtig mit Stechuhr. Auf die Minute wurde abgerechnet. Also wenn du 2 Minuten länger geblieben bist, musst du nächste Woche 2 Minuten früher gehen. Da wurde ganz genau drauf geachtet. Richtig klasse, mit Tarifvertrag, also auch unkündbar praktisch. Richtig guter Job. Dann dachte ich, ja, jetzt Pastor werden. Aber wisst ihr, wenn Gott ruft, ist das alles egal. Das ist nicht egal, es grämt einen vielleicht. Aber man macht es trotzdem, das ist der Punkt. Leg dein Leben Jesus hin, wirklich hinlegen, deine ganze Planung, was du hast. Er will dein Herz. Er will nicht nur deinen Sonntagmorgen oder was auch immer. Das ist alles zu wenig, er will dein ganzes Leben. Er ist nicht für dich am Kreuz gestorben, damit du sonntags morgens in der Kirche bist. Das ist auch gut und schön, aber es ist nicht alles, nicht mal im Ansatz. Er ist für dich gestorben, um dich ganz loszukaufen von der Sünde. Und ganz für ihn. Und er verdient es einfach. Jesus ist einfach wunderbar. Jesus ist einfach wunderbar. Jesus verdient es, dass wir ihm alles hinlegen. Aus jener Stadt aber kamen viele Samaritaner zum Glauben. An ihn auf das Wort der Frau hin, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen auf sein Wort hin zum Glauben. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr auf deine Aussage hin, denn wir selbst haben ihn gehört und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. Es gibt 2 Wege hier, wie die Menschen zum Glauben gekommen sind. Zum einen durch das Wort der Frau, steht, viele haben geglaubt durch das, was die Frau gesagt hat. Und andere haben später geglaubt, als sie Jesus persönlich getroffen haben und von ihm gehört haben. Ich finde es wichtig, das mal festzuhalten. Auch durch deine Worte können Menschen zum Glauben kommen. Und auch durch deine Worte wird mit anderen Worten Glauben geweckt. Und das muss man nicht nur beziehen auf die Menschen, die noch gar nicht glauben, sondern auch auf uns gegenseitig. Deswegen predigen wir ja, weil die Schrift sagt, durch Worte wird Glauben geweckt. Und jeder von euch, der hat irgendwas erlebt, was er dem Nächsten sagen kann, was ihr untereinander teilen könnt. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir immer wieder hier Zeugnisse hören von Menschen, die irgendwas mit Gott erlebt haben, um das zu teilen, um Glauben zu wecken. Du hast was erlebt, was niemand sonst erlebt hat. Du hast bestimmte Biografie hinter dir, die kein anderer hat. Und wenn du anderen davon erzählst, dann stärkt es den Glauben von anderen Menschen. Habt ihr euch heute schon ein paar Mal nach links und rechts umgeguckt? Könnt ihr jetzt nochmal machen? Schau mal nach links und rechts. Die Menschen links und rechts von dir, die brauchen dein Zeugnis. Deine Worte haben die Kraft, Glauben in ihnen zu stärken und zu wecken. Stellt euer Licht nicht unter einen Scheffel. Ihr seid auch dazu berufen. Nicht nur Pastoren, nicht nur Evangelisten oder wer auch immer. Wir sind alle dazu aufgerufen, den Glauben unserer Geschwister zu stärken. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere ist aber wichtig. Weil später sagen die anderen zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr wegen deinen Worten, sondern weil wir selbst Jesus gesehen haben, weil wir selbst von ihm gehört haben. Das ist eigentlich, meine ich, das Wichtige, dass jeder von uns an diesen Punkt kommen soll, das sagen zu können, zu sagen, ich glaube jetzt nicht mehr wegen der Worte vom Pastor, wegen von meinem Nachbarn oder wem auch immer, sondern ich glaube jetzt, weil ich Worte von Jesus gehört habe. Und ich glaube, das ist das, was uns wirklich auf festen Grund setzt, dass wir von ihm hören. Weil nichts unser Leben mehr verändert, als von Jesus direkt zu hören. Auch hier wieder, ich rede jetzt nicht von was Natürlichem, versteht mich nicht falsch, sondern von was Übernatürlichem. Von Jesus zu hören und zu sehen, wie auch immer man das beschreiben möchte, ihn zu erfahren, das ist das, was dein Leben wirklich verändern kann. Und wirklich verändert, wenn es passiert. Deswegen ist das, was jeder von uns braucht. Dass wir nicht von Worten von anderen, nicht davon uns nähren, unser Leben lang. Das kann losgehen und da entsteht auch Glauben. Aber dass wir übergehen zu dem Glauben direkt von ihm. Direkt von unserem Retter selbst. Es gibt diesen schönen Vers am Anfang vom Johannesbrief. Wie viele schöne Verse aber. Unter anderem den. Da schreibt Johannes: Das Leben ist offenbar geworden, also Jesus, und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch. Und ich wünsche mir das für jeden von uns, dass jeder von uns das sagen kann, was wir gesehen und gehört haben. Übernatürlich. Gesehen und gehört haben. Davon reden wir. Nicht von einer Theorie, die wir gehört haben. Nicht von dem, was andere uns erzählt haben. Nicht nur. Sondern was wir selber erlebt haben. Ich möchte das ein bisschen praktisch machen. Weil ich weiß, ich kenne mich ja, kenne mich selber und ich kenne euch auch ein bisschen, dass morgen ist oder spätestens in 10 Minuten beim Café ist dann Alltag. Und dann geht sowas schnell verloren, was ihr gerade gehört habt. Und ich möchte deswegen uns jetzt mal, ich sage es anders. Ihr habt einen Termin mit Gott, den ich euch jetzt verschafft habe. Ich spiele jetzt mal Sekretär. Nehme ich jetzt sofort. Ich möchte, dass wir in eine Gebetszeit gehen und jeder einfach für sich mal still betet. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe. Es waren vor allem 3 Punkte. Und dass du mal darüber betest, wo möchte Gott heute zu dir sprechen. Zuerst fangen wir mal hinten an. Wenn du noch nie von Jesus gehört hast, wenn du vielleicht nicht mal an ihn glaubst, dann ist das das Allerwichtigste. Ich hatte gesagt, es ist wichtig, Gottes Willen zu tun. Gottes Wille ist, dass du gerettet wirst. Wenn du seinen Willen tun wirst, das ist der allererste Schritt. Weil du dich nicht selber retten wirst. Du wirst irgendwann vor Gott stehen im Gericht und alles, was du getan hast, wird nicht genug sein. Der Glaube an Jesus Christus ist der, der dich rettet. Ich habe ein schönes Zeugnis gehört. Hat jemand erzählt, der war lange sehr überzeugter Atheist und auch verbissen und hat mit Leuten diskutiert darüber und den Glauben schlecht gemacht, immer wo er konnte. Aber ihn hat die Frage trotzdem nicht losgelassen. Kann das vielleicht doch sein? Was ist, wenn ich falsch liege? Und irgendwann hat er sich gedacht, naja gut, wenn das so ist, dann lass mal gucken. Ja? Kann ja nichts Schlimmes passieren, wenn ich bete, wenn es Gott nicht gibt. Und sein Gebet war dann, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass knacken. Das war sein ganzes Gebet. Und das Erstaunliche ist aber, die Tage darauf sind ihm so heftige Sachen passiert, dass er irgendwann gesagt hat, okay Gott, ich habe verstanden, es gibt dich tatsächlich. Mit diesem Gebet hat es angefangen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, lass knacken. Ich würde nicht empfehlen, so mit dem Schöpfer der Welt zu reden, ehrlich. Bisschen mehr Vorsicht, Ehrfurcht ist vielleicht angebracht. Aber wenn dir kein anderes Gebet einfällt, dann bet das. Ist egal. Wenn du nichts anderes weißt, aber du diese Berührung, diese Erfahrung mit Jesus nicht hattest bisher, dann nimm das als Gelegenheit. Sag, Jesus, wenn es dich doch gibt, vielleicht täusche ich mich. Mach was. Genauso, wenn du sagst, nee, du glaubst schon, aber du hast es vielleicht selber noch nicht erlebt, dann drück Jesus aus, sag, Jesus, ich will das mal selber erleben. Ich will nicht nur vom Glauben anderer Menschen leben, ich will von deinem Wort leben. Weil seine Worte sind Worte ewigen Lebens. Das ist die Kraft. Am Anfang hatte ich außerdem gesagt, es ist wichtig, dass wir Gottes Willen tun. Weil Jesus sagt, das ist seine Speise. Wenn du selber merkst, du bist am Punkt, wo du vielleicht ausgelaugt bist und du merkst, so eine innere Erfüllung, das fehlt mir, dann bring ihm das und frag ihn, Gott, Jesus, lebe ich vielleicht irgendwo nicht in deinem Willen? Gibt es irgendwas, wo ich nicht deinen Willen tue? Weil mir fehlt diese Speise, ich brauche die. Und den dritten Punkt, der zweite in der Predigt, den ich genannt hatte, war, leg ihm dein Leben hin. Deine Entscheidung, die du, deine Pläne, die du getroffen hast. Er hat was mit dir vor. Man kann es natürlich sagen, ja, ich kann das nicht und was auch immer, darum geht es auch nicht. Es geht darum, was er kann, nicht darum, was du kannst. Das, was wir können, ist immer zu wenig, das ist schon klar. Das ist keine Ausrede. Leg das vorhin hin. Wo auch immer ihr das Gefühl habt, ja, das ist das, was ihr beten solltet, alle Sachen werdet ihr wahrscheinlich nicht schaffen, aber legt ihm das hin. Er ist ein guter Gott, er ist ein wunderbarer Gott. Und es ist einfach schade, wenn ihr da irgendwas verpassen würdet, weil ihr nicht gefragt habt. Und eins kann ich euch aus Erfahrung sagen, wenn ihr das ehrlich betet, irgendwas von diesen Sachen, dann passiert auch was. Vielleicht nicht das, was ihr euch jetzt wünscht. Vielleicht ärgert ihr euch danach auch ein bisschen. Aber es ist trotzdem der gute Weg. Es ist trotzdem der Weg ewigen Lebens. Besseren gibt's nicht.